Hashtag
Beziehungsweise.
Jüdisch.
Christlich.
Ein Dialog. Folge 4.
Ostern.
Beziehungsweise
Pessach.
Ja, Christian Stäblein, mein Name, Bischof der Evangelischen Kirche, Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Und ich freue mich riesig, dass ich heute im Projekt Beziehungsweise Jüdisch-Christlich im Dialog Andreas Nachama bei mir zu Gast habe, hier im Studio. Andreas Nachama ist Rabbiner der jüdischen Gemeinde Sukkot Shalom hier in Berlin, aber er ist noch viel mehr: Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, jüdischer Vorsitzender des Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit und. Lange Jahre Direktor der Stiftung Topographie des Terrors. Wenn ich so anfange, dann verbringen wir die Zeit mit der Vorstellung. Das wäre auch toll, aber ein herzliches Willkommen von meiner Seite und eine herzliche Einladung. Ich habe jetzt eine Menge nur so mal kurz angedeutet. Vielleicht magst du dich vorstellen.
Naja, ich glaube, ich bin schon ganz gut vorgestellt worden. Vielen Dank für die Einladung. Und hauptsächlich, dass wir hier zusammen sitzen, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich eigentlich mein Leben lang im christlich-jüdischen Dialog engagiert war und das sozusagen nicht nur mit diesem Präsidenten oder jüdischen Vorsitzenden beim DKR, beim Deutschen Koordinierungsrat, als Überschrift dasteht, sondern es ist ein Stück meines Lebens, der christlich-jüdische Dialog.
Das ist toll. Deswegen kennen wir uns auch schon ein bisschen aus diesem Dialog oder aus vielen, vielen Begegnungen. Ich sage das einmal hier für alle anderen auch. Deswegen duzen wir uns und deswegen ist meine Freude doppelt und dreifach, dass wir heute hier miteinander sitzen. Jetzt beschreibe ich einmal doch ganz kurz, weil das ja die, die jetzt zuhören, nicht sehen können. Hier ist ein wirklich reich gedeckter Tisch vor uns. Das liegt daran, dass wir heute miteinander über Pessach reden und du ganz viel mitgebracht hast für dieses Reden über Pessach. Und ja, es wäre doch eine gute Möglichkeit, einmal zu beschreiben, was steht denn hier? Was hast du mitgebracht, damit wir gleich über Pessach reden können?
Ja, ich habe mitgebracht einen sogenannten Pessach-Teller. Das ist, da ist drauf Grünzeug, das sieht man ganz schön, das ist Petersilie. Da ist drauf Salzwasser, da ist drauf Charoset, das ist ein Mousse aus Äpfeln und Zimt. Da ist ein mit Schmauchspuren versehenes Ei drauf, ein geröstetes Ei in der Schale. Und letztlich ist auch noch sozusagen Maror drauf, das ist Meerrettich. Wir kommen vielleicht noch drauf, was das im Einzelnen symbolisiert. Dann habe ich hier Mazot liegen, also Matzah-Scheiben. Und eine Tasche, in der, die hat drei Fächer für drei verschiedene Mazot, die während so eines Abends, eines Sedermahls eben an verschiedenen Stellen aufgedeckt und Dinge entnommen bekommen. Also ein Gesamtkunstwerk, wenn man so will, als Essen. Und das erinnert natürlich an das Opfer im Tempel, an das Pessach-Opfer. Deshalb auch die Schmauchspuren auf dem Ei. Das Ei war ja das kleinste Opfer, das jemand bringen konnte. Das wurde mit auf den Opferaltar gelegt und hatte dann in aller Regel, weil es ja da geröstet wurde und nicht in heißes Wasser hart gekocht wurde, hat es dann Schmauchspuren gehabt. Und dann gibt es vier Becher Wein, die man an dem Abend trinken soll. Also die habe ich auch mitgebracht. Es sind kleine, sind schon ein bisschen größer als ein Fingerhut, aber sehr kleine Weinbecher, die für diese vier Stationen stehen. Wozeti, ich will dich herausbringen. Vizalti, ich will dich erretten. Vegaalti, ich will dich erlösen. Und Velakacht, ich habe dich zum Volk genommen. Und der große fünfte Becher, der ist für den Propheten Elias, der an diesem Abend kommt oder erwartet wird, damit er nämlich das Kommen des Messias verkündet. Und ihr habt das ja schon mal erlebt mit dem Messias. Also wir warten immer noch drauf.
So, jetzt ist okay. Ja.
Und dafür ist dieser fünfte Becher da, der randvoll gefüllt sein soll, damit er also genug zu trinken hat. Und aber bisher, also in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, ist er noch nicht gekommen. Insofern wird er wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder aufgestellt werden müssen.
Na, das ist natürlich eine der ganz spannenden Fragen, also weil das ja nun genau zu unserer Geschichte dazugehört und ja auch zur jüdischen Geschichte. Immer mal wieder gibt es ja auch Gruppen, die sagen, jetzt ist einer gekommen, der dazu gedacht sein könnte, oder?
Ja, gerade im Augenblick gibt es ja. Also die Lubavitcher Bewegung, das Foto von dem Lubavitcher Rebben, der in den 90er Jahren in seine Welt gegangen ist, hängt ja in jeder von diesen Lubavitcher Centern und er wird dort von vielen von denen auch als Erlöser, als Messias empfunden und bezeichnet. Und insofern erleben wir eigentlich genau das, was vor 2000 Jahren schon mal passiert ist, jetzt sozusagen nochmal neu. Hat es aber auch vorher schon gegeben, also die Schöpse, Schabtai Zvi, daher kommt doch dieser Familienname Schöps, die sich davon ableiten. Die Schöps, die hat es gegeben im 17. Jahrhundert und so. Also es gab es immer wieder mal.
Also eine ganz lebendige Geschichte. Das finde ich, ist das Faszinierende auch an diesem Seder und der Pesachfeier. Es ist eine ganz, die Geschichte wird in dem Moment lebendig. Mhm. Dazu dienen ja eigentlich auch all diese Dinge, dass man diese Freiheit in dem Moment oder den Weg in die Freiheit neu erlebt und feiert, oder?
Richtig, jeder soll sich, wenn es denn gut geht, so empfinden, als wäre er selber dabei gewesen oder als wäre er selber befreit. Und das ist zum Beispiel also bei mir zu Hause so gewesen, dass mein Vater in der Woche davor immer gesagt hat, ich müsste mir überlegen, aus welcher Knechtschaft ich ausziehen will.
Aha.
Und naja, also als Schüler hat man natürlich immer dann gerne gesagt, ja, aus der Schule oder so.
Ja.
Und das hat er dann natürlich nicht akzeptiert, hat gesagt, nein, eine Schule ist keine Knechtschaft und da lernt man was. Und dann gab es darüber natürlich Diskussionen, die dann in späteren Jahren auch ernster wurden. Also aus welchen Gegebenheiten will man sich eigentlich gerne herausdenken oder befreien?
Naja, insofern, Pesach liegt ja jetzt, wenn ich es richtig sehe, schon wieder ein oder zwei Wochen zurück. Aber ich glaube, ein Gefühl dafür, was Freiheit und was Unfreiheit im Moment heißt, haben wir im Moment alle sehr gegenwärtig und lebendig. Insofern, war das dieses Jahr nochmal eine besondere Pesach- oder Sederfeier für euch?
Ja, naja, es war einmal dadurch schon besonders. Normalerweise würde ich ja das immer mit meiner Gemeinde machen. Also da sitzen dann 80, 100, 110 Personen beieinander und wir singen die Lieder gemeinsam. Das entsteht natürlich auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist jetzt mit Zoom nur sehr bedingt möglich gewesen. Also ja, die Kinder konnten diese vier Fragen stellen, die einen durch den Abend leiten. Also was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten und so. Das haben die bei Zoom dann eingespielt. Das haben wir dann auch gehört von alle von den Kindern, die an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Wohnungen waren. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Das muss man einfach mal so sagen. Eigentlich ist das der Abend, an dem die Gemeinde oder auch die Familie, da wo große Familien sind, zusammenkommt und wo man sich im wahrsten Sinne des Wortes auch in den Arm nimmt. Also wo man miteinander feiert. Und das ist also im letzten Jahr ganz und gar misslungen. Und in diesem Jahr mit den technischen Hilfsmitteln, die wir dann in der Zwischenzeit entwickelt haben, die wir auch bedienen können, naja, etwas besser, aber eben kein Ersatz für das, was es eigentlich sein soll. Und ich nehme mal an, dass es Ostern genauso und Weihnachten auch genauso in den Familien war, dass das alles immer nur sehr eingeschränkt möglich war.
So ist es. Also dieses Jahr war ja wirklich Ostern auch, naja, Eier konnte man suchen, was ja doch eher ein, wenn wir jetzt gerade hier, ich gucke so fasziniert auf den Teller, der so viele Bräuche symbolisiert. Das Eiersuchen ist ja ein ganz heidnischer Brauch. Muss man an dieser Stelle doch einmal festhalten jetzt für sozusagen das christliche Feiern. Aber ich gebe zu, einer, den ich sehr gerne mache, geht aber im Moment nur draußen. Nein, ich will nochmal doch dem nachsehen, was du jetzt gesagt hast, weil ich glaube, darin steckt ja eine tiefe Wahrheit. Man zieht nur gemeinsam in die Freiheit, oder?
Ja.
Man zieht nicht allein.
Man zieht nicht alleine in die Freiheit, man zieht gemeinsam in die Freiheit. Und es ist ja so, es geht ja diese Pesach-Tage gehen ja 7 plus 1 Tag, also 8 Tage in der Diaspora lang. Und der letzte Tag dieses Pesach jeweils ist das Pesach Latid, also das Pesach der Zukunft.
Ja.
Also da geht es um die Befindlichkeiten, denen man ist. Und also ich weiß das zum Beispiel von meiner Mutter, sehr genau die beschrieben hat, wie Pesach 1945, sie im Nichts hatte, keine Matza und nichts. Die Befreiung kam erst später im Mai. Ja. Aber wo eben alle an dem Tag, die sich da getroffen haben oder gesehen haben oder auch nur voneinander wussten, gesagt haben, das, in dem wir jetzt drinstecken, dieses Schlamassel, das muss zu Ende gehen. Mhm. Und das war denen sozusagen ganz präsent. Und ich glaube, dass sowas gibt es immer wieder und das ist am Ende uns ja auch in diesem Jahr so eine Situation, die also wir wünschen, glaube ich, alle gerne haben, dass diese Bedrückungen, die von der Pandemie auf die ganze Welt ausgehen, ja nicht nur auf uns hier in Deutschland oder in Europa, sondern auf die ganze Welt, dass es uns gelingt, die mit Impfen und mit anderen Dingen, vielleicht ja auch mit Medikamenten, die man entwickelt, zu überkommen, ja.
Und das ist das, was ich auch meinte mit Freiheit und Unfreiheit. Es geht ja jetzt nicht sozusagen um irgendein Beschimpfen von Regierungen, die das angeblich besser oder schlechter können, sondern die Pandemie selber ist etwas, was uns ja wieder vorführt, wie verhaftet wir natürlich auch in unserer Geschöpflichkeit und in unserer Begrenztheit sind und wie sehr wir darauf vertrauen, dass wir das nicht alleine aushalten, dass das jemand mit uns aushält, aber wie sehr wir auch darauf warten, daraus wieder einen Zug in die Freiheit machen zu können. Du hast ein Buch in die Hand genommen.
Ja, das ist eine Haggada, also so eine Pesach-Geschichte, und die diesen Abend sozusagen beschreibt oder durch den Abend führt, von 1954, von Robert Raphael Geis, einem Rabbiner herausgegeben der frühen Zeit, also nach der Nachkriegszeit. Und der schreibt hier in dem Vorwort, hätte in den Jahren der Verfolgung einer behauptet, in diesem Land würde jemals wieder eine Haggada herausgegeben werden, man hätte es ihm nicht geglaubt. Dass es nun doch so sein kann, mutet uns an wie ein Wunder, wie ein Triumph des Lebens über den Tod. Und eigentlich finde ich, kann man Pesach gar nicht besser beschreiben. Also es ist natürlich eine historische Situation, es ist nicht meine und es ist nicht unsere, aber es ist eine, die man noch immer sehr gut nachvollziehen kann, wenn man die Geschichte, die neuere Geschichte kennt. Und wenn man ihn kennt, also als einen der Protagonisten des christlich-jüdischen Dialogs, dann weiß man einfach, das ist ein Stück der Wirklichkeit. Und daran sieht man, dass dieser Feiertag auch immer von den Leuten in jeder Generation ein bisschen anders verstanden wird. Und das ist auch gut so, finde ich.
Das ist auch gut so. Und jede Generation gestaltet es neu. Und bei mir hat sich das so eingeprägt. Und wieder stehen wir am Sinai. Also das ist jetzt erstmal noch nicht, sondern Auszug eben. Aber wieder ziehen wir miteinander aus. Das gilt für jede Generation ja auch neu. Ich sage jetzt einmal wir, weil ich so begeistert bin von dem, was du erzählst. Natürlich, du hast das schon angesprochen, gibt es dann auch die verschiedenen Perspektiven, was das mit dieser Erwartung und Elias angeht. Aber ich will noch einmal fragen, weil du jetzt von Robert Raphael Geis, einem wirklich beeindruckenden und bedeutenden Rabbiner, erzählt hast, und auch von deiner Mutter. Gibt es für dich selber auch eine Pesach, eine Sederfeier, die du in besonderer Erinnerung hast?
Naja, ich würde einfach mal sagen, das für mich beeindruckendste Pesach, die beeindruckendste Pesachfeier war tatsächlich mal eine, die ich in Israel erlebt habe, als ich da studiert habe, in einer Familie, die am Ende aus dem Jemen nach Israel ausgewandert ist und die eine ganz andere Befreiungsgeschichte erzählt haben. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, weil die tatsächlich, ja, in Flugzeugen, aber am Ende durch die Wüste gekommen sind und, sagen wir mal, die Parallelen in einer ganz anderen Weise ausgelegt haben, als ich das von zu Hause aus meinem Elternhaus kannte. Und doch war es die gleiche Geschichte. Also mit einer ganz anderen Konnotation und doch war es diese Geschichte. Und das fand ich ja sehr, sehr eindrucksvoll, das werde ich nie vergessen.
Und war mit denselben, weil wir das jetzt hier stehen haben, mit denselben Zutaten,
oder? Es war mit denselben Zutaten. Ich meine, ja, also das Charoset, also dieser Mousse aus Äpfeln und Wein und ich weiß was, Nüssen, die da drin sind, das hat ein bisschen anders geschmeckt und so. Also es natürlich die Matze ist die gleiche, aber so die Zutaten waren in Teilen ein bisschen anders, aber es war eben Grünzeug und es war eben was Scharfes und es war, also sie hatten Bitteres, natürlich andere Erdfrüchte als wir und das ist jetzt, finde ich, vollkommen in Ordnung.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es beginnt mit dem Brechen der Matze oder?
Ja, es beginnt damit, dass man am Anfang die mittlere Matze, die in dieser Tasche drin ist, bricht, die eine Hälfte hier in diesem einen Beutel tut, den Beutel verschließt und das ist der Nachtisch. Und wenn der, Gott behüte, verloren gehen würde, dann muss man das Ganze von vorne nochmal durchexerzieren. Also was über eine Stunde gedauert hat. Und die Kinder versuchen in aller Regel, also einige sagen, es zu stehlen, andere sagen, es zu retten.
Okay.
Ja, also wie auch immer.
Ja.
Und tauschen das dann nachher gegen irgendetwas ein. Also in aller Regel ist das so, dass der Hausherr dann Schokolade oder Matze mit Schokolade bestrichene oder irgend so kleine, sage ich jetzt mal, Süßigkeiten oder Geschenke da hat und dann wird das dagegen eingetauscht. Ja, oder was eben auch gerne gemacht wird, sind dann irgendwie so kleine Malbücher für ganz kleine Kinder oder irgendwas, damit die sich den weiteren Verlauf des Abends ja irgendwie beschäftigen können. Also das ist ja auch für Kinder nicht ganz einfach.
So ein langer Abend. Ich komme jetzt trotzdem einmal auf dieses Matzenbrechen oder Brotbrechen zu sprechen, weil es ja etwas mit dieser Szene auch zu tun hat, bei der ja die größte Nähe wahrscheinlich auch irgendwie zwischen christlicher Gemeinschaft und jüdischer Gemeinschaft jedenfalls im Ursprung zu finden ist, wenn ich auf, es gibt ja nun viele, die sagen, das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden gefeiert hat, war so ein, wie es eben dann damals gefeiert wurde, Sedermahl, und dieses Brechen der Matze oder des Brotes ist sozusagen etwas, was wir da in der Geschichte wiederfinden. Da gibt es nun natürlich viel historische Auseinandersetzungen darüber, ist das so oder nicht, hat aber viel was mit eben 13., 14., 15. Nissan zu tun, also mit dem jüdischen Kalender an der Stelle. Wenn ich das so erzähle, wie hörst du das? Würdest du sagen, ja, das war eben eine historische Variante an der Stelle oder?
Naja, dass zum Beispiel, also auch zu der damaligen Zeit, das Hallel gesungen wurde, das wissen wir aus dem Neuen Testament. Ich meine, sonst könnten es ja auch die Rabbiner später hinzugefügt haben.
Ja.
Ja, wir wissen das, dass die Leute das nicht nur im Tempel gesungen haben an den Wallfahrtsfesten, sondern eben auch am häuslichen Tisch. Das ist aus dem Neuen Testament überliefert. Insofern wissen wir Brot und Wein, also Matzah und Wein. Das sind die beiden wichtigen Bestandteile. Und ich würde immer sagen, ja, ich könnte das so lesen, aber ich habe jeden Respekt davor, wenn jemand sagt, es war da doch was anderes und das ist sozusagen in eine andere Ebene hinein verändert worden. Und das ist, finde ich, so soll man das auch, also ich habe zu großen Respekt vor christlichen Bräuchen, als dass ich jetzt sagen würde, ungebrochen, das war's.
Verstehe.
Sondern da sieht man, dass welche starken Parallelen es gegeben hat. Und wie aus, sagen wir mal, dem altisraelitischen Brauchtum auf der einen Seite das Christliche geworden ist und auf der anderen Seite das rabbinisch-jüdische. Denn beide mussten substituieren, nachdem der Tempel nicht mehr da war.
So ist es. Und das sind die zwei Wege daraus. Aber ich also jetzt, wo du das erzählst, merke ich nochmal, wie mich das bewegt. Das ist natürlich unsere Weise christlich, sozusagen mit auch in diesen Freiheitszug hineingenommen zu sein. Das ist das Tolle, dass, ich sage es jetzt mal ganz bekenntnisartig geradezu, dass mich der Jude Jesus mit hineinnimmt in diesen Freiheitszug, in dieser Feier an der Stelle, in der Feier des Abendmahls. Und deswegen war es dieses Jahr Ostern ja auch so, dass der in den Ostergottesdiensten der Hauptpredigttext in den Gottesdiensten der Auszug aus Ägypten war, also die Geschichte aus Exodus an der Stelle, weil man das so stark sozusagen zusammenbringt an dem Punkt. So stark, dass ich immer mit aller Vorsicht, ich sage jetzt auch nochmal, und von meiner Seite aus immer ganz stark der Respekt da ist, aber nichts an Vereinnahmendem damit sagen zu wollen, nichts, was irgendwem übergestülpt wird.
Nein, ich finde ja, also sagen wir, ich glaube, wir sind uns doch darüber im Klaren, es gibt sozusagen gemeinsame Ursprünge Und es sind zwei Tochterreligionen, über die wir hier reden. Also Christentum und rabbinisches Judentum haben aus dieser alten Opferreligion mit Jerusalem und dem Tempel als Zentrum etwas Universales, Neues und Abstraktes gemacht. In unterschiedlicher Form, in unterschiedlichen Formen, wie die Dinge sozusagen adaptiert worden. Die einen, um damit, sagen wir mal, die Wunderwerke und das wunderbare Leben von Jesus von Nazareth sich in Erinnerung und vor Augen zu führen. Und die anderen, indem sie sich mehr sozusagen auf diese biblische Tradition bezogen haben. Aber ich meine, muss man an der Stelle auch sagen, diese Haggada, ja, dieses Büchlein, erzählte die Geschichte des Auszugs. Aber in einer ganz besonderen Form. Der arme Moses nämlich, der doch das ganze Ding gemacht hat, der allen voranging, da seinen Stock geworfen hat und was der alles gemacht hat, damit die ausziehen können, der kommt nicht einmal in der Haggada drin vor. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum?
Warum?
Ist doch ganz klar. Die einen haben Jesus von Nazareth und die anderen soll doch Gott behüte nicht als Mittler zwischen ihnen und Gott Moses haben, sondern Gott hat alles alleine gemacht. Kein Engel, ja? Er allein hat das gemacht. Und so wird die Geschichte erzählt. Und daran sieht man natürlich auch, dass diese Haggada in der Zeit, in den Jahrhunderten danach entstanden ist, als man eben diese Form auch von Abgrenzung voneinander meinte zu brauchen. Also ich finde das schon total spannend.
Das ist, und das wird nun immer, ich meine, du hast mir auch eine mitgebracht, das wird jedes Jahr gelesen.
Das wird jedes Jahr gelesen, ja. Und dann heißt es auch wirklich, Gott allein, kein Schaliach, kein Malach, kein ich weiß nicht was, sondern er allein, Beyat Chazaka, mit starker Hand hat uns aus Ägypten herausgeführt. Und natürlich Beyat Chazaka, das taucht ja auch in der Bibel auf, also in der Tora auf. Das sind dann Begriffe, die auch aus der Auszugsgeschichte stammen, aber die sicherlich nicht so absolut gemeint waren, weil der Moses spielt natürlich da eine ganz große Rolle. Aber das hat man sozusagen zur Seite gelegt und wollte damit auch eben ein Zeichen setzen.
Verstehe. Na, er wird damit leben oder wie auch immer ich das jetzt formulieren soll. Beim Ewigen wird er das sozusagen mittragen an der Stelle. Aber spannend ist das als Geschichte. Dafür aber eben dann der Becher für Elias. Da.
Ja, und das Kommen des Messias wird an diesem Abend erwartet. Ja. Und jetzt kann man natürlich sich sehr gut fragen, war das schon in der Zeit von Jesus von Nazareth der Fall? Ich würde sagen, ja.
Ja.
Also ist das, was dann auch da geschehen ist, lag auch in der Erwartungshaltung der Teilnehmer, also der Jünger, die mit ihm waren, dass da in dieser Nacht, wenn dann überhaupt, in dieser Nacht der Messias kommen könnte. Ja, da, so muss man das ja einfach sehen. Das war auch ein Stück der Erwartungshaltung. Und heute ist es eben so, dieser fünfte Becher steht da. Und ja, es wird die Tür aufgemacht. Man wartet sozusagen darauf, dass er kommt und da er nicht gekommen ist. Am Ende gibt es immer wunderbar, Rabbi von Vilna hat ein Schlusswort geschrieben zur Haggada, in dem es dann heißt, also ich lade euch ein, nächstes Jahr feiern wir das in Jerusalem.
Ja.
Und dann kommt sozusagen als kleine Fußnote, und sollte der Messias bis dahin nicht gekommen sein, dann wieder hier in Vilna. Und das ist natürlich die Erwartung, die da jedes Jahr sich ein Stück mit verknüpft und die, würde ich jetzt einfach mal sagen, in so Zeiten, in denen wir jetzt auch gerade leben mit Corona, aber die Generation vor uns während der Shoah ganz sicherlich, die dann immer hoffen, dass irgendetwas Großartiges passiert. Mhm. Und Klammer auf und Klammer zu. Also Heinz Galinski hat mehr als einmal gesagt, das war der langjährige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier nach dem Krieg in Berlin und wenn man so will, der Wiederbegründer der jüdischen Gemeinde, hat mehr als einmal gesagt, für ihn ist die Entstehung des Staates Israel sozusagen das messianische Geschehen seiner Zeit. Mhm. Das hat er mehr als einmal gesagt und das haben bestimmt viele in seiner Generation so gesehen. Ob wir das heute so sehen, das ist jetzt eine ganz andere,
Frage.
Ich will auch gar nicht in die Politik gehen, aber die haben das natürlich, ich meine, das muss man sich vorstellen, das war jemand, der im KZ war, Und der, dann sagt er, er hat natürlich immer davon geträumt, dass eine Tür sich auftun würde und er befreit werden könnte und so. Und ist es ja dann irgendwie auch geworden, aber in nicht so prosaischer Form, sondern es war ja eher ein weiterer Fortgang der Dinge. Aber dann kam eben diese Gründung des Staates Israel unmittelbar danach und das haben eben diese, viele von denen haben das so verstanden.
Aber dieses berühmte nächstes Jahr in Jerusalem, das kommt sozusagen auch aus diesem Abend oder aus dieser Geschichte.
Das ist eigentlich der Abschluss der alten Haggadah, also bis zum 16. Jahrhundert war das Schlusswort. Und dann wurden ein paar Lieder, Echad Miyodea, eins, wer weiß, eins ist unser Gott, was weiß ich, zwei sind die Luchot Habrit, die Tafeln des Bundes und so weiter und so fort. Es gibt so nette Liedchen, die am Schluss gesungen werden. Ja. Die sind erst zum 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert dazugekommen. Die Melodien mögen auch erst aus dem 19. Jahrhundert stammen, da mag es früher andere gegeben haben. Ja. Und die sind sozusagen dann nochmal ein zweites Ende und dann haben eben diese chassidischen Rabbiner Osteuropas gesagt, naja, also ganz am Ende müssen wir eben dann doch nochmal sagen, nächstes Jahr machen wir es dann in Jerusalem und wenn eben nicht, dann doch hier. Also das wird eigentlich nochmal am Ende wiederholt und Klammer auf und Klammer zu. Ich bin mir nicht so sicher, ob die wirklich das Jerusalem auf der Landkarte gemeint haben. Denn Kirchen und Synagogen sind geostet. Ja, weil vom Osten kommt das Licht, ex oriente lux, und das Licht ist Leere, also Kimizion tezetora, von Zion geht die Leere aus. Und also sind Synagogen geostet, aber man kann von Berlin aus ganz, ganz lange nach Osten gehen. Da kommt man vielleicht in Leningrad oder ich weiß wo, in St. Petersburg oder in Moskau oder wo auch immer, zu welcher aber Zeit nicht, an. Aber man kommt eben nicht in Jerusalem an. Und das heißt, es ist eigentlich immer nach der Sonne, also nach dem
Licht.
Nach dem Licht. Und das Licht symbolisiert die Tora und das Licht symbolisiert die Lehre. Und auch da, glaube ich, haben Kirchen und Synagogen wieder eigentlich eine gemeinsame Tradition.
Deswegen will ich auch noch einmal auf diesen Moment der gespannten Erwartung zurückkommen. Das hat mich jetzt nochmal angerührt. Dazu gesagt, es gab natürlich sozusagen auch so eine Erwartung, dass man dachte, jetzt kommt der Messias. Einer sagt sozusagen jetzt, ich bin's in dem Moment. Ich komme deshalb nochmal drauf zurück, weil dieses, was wir in der Theologie sozusagen das tiefe eschatologische Moment nennen, also die Erwartung, dass Heil ganz nah ist und sich jetzt erfüllt und was ja auch unseren Glauben, würde ich sagen, miteinander verbindet in der je verschiedenen Weise, doch aber im Alltag immer eine ganz große Herausforderung ist. Also wie gehe ich eigentlich mit dieser Naherwartung, sagt man ja oft auch, mit dieser gespannten Erwartung um? Du hast das jetzt nochmal so anschaulich gesagt. Na, also wir stellen da immer den Becher hin, wenn der Messias kommt. Aber kommt er oder habe ich immer gleich so eine Klammer, auch in meinem eigenen Glauben? Also Klammer auf, Klammer zu, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hier. Das ist doch sozusagen für das Glaubensleben eine ganz besondere Spannung, aber auch Herausforderung.
Ja, und also Elias als der Prophet, der den Messias verkündet, der wird ja auch am Ende von einem eben Schabbat erwartet. Das heißt auch, also 50 Tage nach Pesach, Shavuot, das Siebenwochenfest, also was bei euch Pentekost ist, Pfingsten, da ist die Tora gegeben und man lernt die ganze Nacht hindurch. Weil sich doch an irgendeiner Stelle wird sich der Himmel öffnen um einen Spalt und eine neue Erleuchtung wird herunterkommen. Oder eben der Messias, also der wird an ganz vielen Stellen eigentlich im Jahr erwartet. Aber die Hauptstelle, muss man einfach mal sagen, ist Pesach.
Ja.
Und deshalb sitzen ja auch die Familien zusammen. Die Familie sitzt zusammen, um ihn gemeinsam in Empfang zu nehmen.
Ja, und ich habe auch mal gelernt oder gehört, wenn alle den Schabbat erfüllen würden miteinander, dann ist der Messias da.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum einige orthodoxe Strömungen sehr wenig tolerant sind, weil die der Meinung sind, also nur so wie sie es machen, muss es machen, damit der Messias kommt. Ja. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Auslegungen, aber es ist natürlich total spannend. Und ich finde es auch spannend zu sehen, was, sagen wir mal, in der anderen Tradition, also in der christlichen Tradition, wie es da verstanden wird. Ja, das finde ich auch spannend, auch mit diesen 50 Tagen, die ja dann auch kommen, die in anderer Weise gefüllt sind. Aber wo es doch, sagen wir mal, nicht nur im zeitlichen Ablauf, sondern auch in diesen Überlegungen, also dass dieses zweite Erntefest, was ja eigentlich Shavuot wäre, dass das eben doch auch eine geistige Dimension hat. Also das finde ich schon total spannend, wie sich da diese beiden Religionen eigentlich strukturell ähnlich.
Total ähnlich, würde ich auch sagen. In der Struktur ganz ähnlich. Aber eine Sache will ich noch. Auf diesem Weg der 50 Tage gibt es ein Fest, das ich, als ich es einmal in Israel miterlebt habe, mich völlig begeistert hat, weil es nochmal so einen Freiheitsmoment in sich trägt. Lag bei Oma, das ich erlebt habe als ein Verbrennen von, ja, was eigentlich? Also ich bin damals durch den Norden Israels gefahren und überall waren sozusagen kleine Feuer zu sehen. Und das hatte etwas von Freiheitsfeuer, was man an diesem, ich glaube, es ist der 33. Tag, macht. Aber so ganz erklären konnte ich es mir nicht, deswegen frage ich es jetzt
noch. Ja, Lag BaOmer, das ist sozusagen eigentlich das Sommersonnenwendefest, so muss man es sagen. Also es ist da eigentlich soll es nach Möglichkeit die kürzeste Nacht im Jahr sein. Haut nicht so ganz hin, aber ungefähr schon. Ja. Ich meine, muss man mal so sagen.
Das ist so Juni, ist, genau.
Mai, Juni, also es kann so.
Ja, ja.
Und das steht sozusagen in Kontrast mit Chanukka. Also von Chanukka heißt es ja schon Adam, also der Urmensch, hätte Chanukka gefeiert, das Wintersonnenwendefest mit Fackeln.
Okay.
Also die beiden, ja, und das ist dann alles wieder mit anderen Inhalten substituiert und überformt worden. Und diese Zeit zwischen Pessach und Shavuot, das ist eben eine Zeit eigentlich der Trauer, es sollen keine Hochzeiten stattfinden. So, und warum? Okay. Weil man früher eine Woche lang Hochzeit gefeiert hat und da soll man die Ernte einbringen und nicht feiern.
Okay.
Und das hat man dann mit anderen Bräuchen, da gab es eine Seuche und den Schülern von Rabbi Akiba und an dem Tag ist Rabbi Yochanan, Ben Yochanan zum Himmel gefahren und so lauter so Geschichten.
Also ich will jetzt noch mal einmal für alle, die jetzt hier das nur hören und nicht sehen können, sagen, es ist ein Traum, ich sag mal, Rabbi Nachama zuhören zu können in der ganzen Gelehrsamkeit. Ich könnte jetzt anstupsen, welches Fest auch immer ich wollte und wir könnten ganz viel dazu hören. Aber es gibt hier so eine Fragentüte.
Fragen
aus der Wundertüte.
Die mache ich jetzt mal auf, hier schön laut, so dass das auch alle hören können. So, und dann ist das offen und damit gehe ich jetzt einmal rum. Braucht auch keiner Sorge haben, wir sind beide frisch getestet. Du darfst da einmal reingreifen und ein paar Zettel gleich raus.
Zwei habe ich jetzt, gut.
Und dann gucke ich mal, was noch so mit übrig ist. Was steht denn da drauf?
Also, was ist Ihr liebster Oster- oder Pessachbrauch?
Na.
Also, ich kann das für Pessach ja sehr genau sagen. Also, mein liebster Brauch ist tatsächlich, Matzah zu essen. Das ist, finde ich, ganz wunderbar. Die ersten 5 Tage esse ich es ganz gerne. Den 6. Tag, na, den 7. Tag. Und am 8. Tag bin ich total froh, wenn es dann wieder vorüber ist und man wieder normales Brot essen kann.
Sehr schön. Also, dann habe ich jetzt hier die Frage, suchen Sie auch noch Chametz oder Eier? Also Chametz müssen wir, glaube ich, erstmal erklären.
Ja, Chametz ist das, sagen wir, gesäuerte Brot, das aus der Wohnung und aus allen Räumen, für die man Verantwortung trägt, vor Pessach beseitigt werden soll. Und dann gibt es auch am Anfang dieser ganzen Zeremonie ein Gebet oder eine Formel, wo man sagt, also sollte ich irgendwas übersehen haben, ist das null und nichtig. Und man stellt sozusagen alles auf das Frische ein und das hat natürlich was mit den alten Zeiten zu tun, wo man die Sachen nicht konservieren konnte und die Ernte des Vorjahrs vernichten musste. Und das macht man jetzt hier sozusagen symbolisch, man hat ein kleines Feuerchen, also so ein Spirituskocher oder was auch immer. Und da werden dann eine Handvoll Brotkrumen reingefallen. Das riecht dann ein bisschen in der Wohnung. Und dann hat man seine Pflicht getan, das alte verbrannt zu haben. Also es macht natürlich keiner, dass der verantwortungsvoll ist, dass man Brot jetzt im großen Stil verbrennt, sondern das sind wirklich nur ein paar Brotkrumen, die man hier macht. Und mit dem gleichen Licht wird dann eben dieses Ei auch mit Schmauchspuren versehen und dann hat man sozusagen alles gemacht.
Toll. Also, und ich soll jetzt wahrscheinlich die Eierfrage beantworten. Das habe ich ja vorhin schon einmal kurz getan. Ich mache das sehr gerne, Eier suchen, in der Tat. Es gibt ja auch so ein paar christliche, ich sag mal, Nachdeutungen dieses Eiersuchens. Also, dass die wie so ein, im Grunde das Ei, wenn es da so liegt, aussieht wie ein Stein. Aber ja, die Auferstehung sozusagen das Symbol dafür ist, dass Jesus sozusagen den Stein des Todes gebrochen hat, den Stein weggerollt hat. Und so ist das Ei, was ich da finde und was aussieht wie ein Stein, eben in Wahrheit der Träger des Lebens. Das ist ein bisschen eine christliche Nachdeutung. Aber ich glaube, das Eiersuchen ist doch eher begründet sozusagen in den vielen Frühjahrsbräuchen und Fruchtbarkeitsbräuchen, die eben zu dieser Jahreszeit auch dazugehören. Ich sag mal so, ich mach's trotzdem. Ich habe mir eine andere Erklärung noch dazu gesucht. Wahrscheinlich muss man das eher sagen, wenn man die Auferstehungsgeschichten im Neuen Testament, die österlichen, liest, dann ist es nicht nur einmal so, dass die, die mit dem Auferstandenen konfrontiert werden, im Grunde erstmal erschrecken. Auch verständlicherweise, es ist ja sozusagen etwas, was sozusagen unerklärlich ist. Und dieses Erschrecken, das wird für mich im Eiersuchen immer wieder sozusagen nachgespielt. Weil wenn ich ein Ei im Gras so finde, ich als erstes erschrecke. Das gehört da ja eigentlich nicht hin. Es ist jedes Mal für mich wieder ein Huch, da ist ja ein Ei. Obwohl das da nicht hingehört. Und das hat für mich etwas auch von diesem Erschrecken zunächst einmal vor diesem Unglaublichen, dass Gott aus dem Tod ins Leben ruft, zu tun. Und das ist wieder etwas, was uns ja ganz verbindet. Denn die Lobgesänge der hebräischen Bibel besingen genau das auch. Gott ist der, der aus dem Totenreich ins Leben ruft.
Ja, das ist der Kern.
Das ist der Kern dessen, was wir feiern. Hast du noch eine Frage?
Ja, ich habe noch eine Frage. Also, was ist Ihr liebstes Oster- oder Pesachlied? Naja, habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Echad mi yode echa, echad mi yode echa, tani yode echad Eloheinu, 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 Eloheinu. Also, das ist dieses wunderbare Lied, das bis 13 hochzählt und verschiedene Dinge aus der jüdischen Tradition besingt, die vier Stammmütter und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist so ein schönes Lied, an dem man auch als Kind schon zählen lernen kann. Und das auch von der Melodie so eingängig ist, dass man es irgendwie über das Jahr nicht vergisst.
Das ist ein wunderschönes Lied, ja. Gibt es ein jüdisches Äquivalent zum Osterhasen, werde ich hier auf dem einen Zettel gefragt. Die Frage gebe ich gerne weiter.
Nein, aber ich meine, es gibt eben, also das Ei spielt auch hier ja eine Rolle. Das war ja das Opfer des Armen oder des kleinen Mannes. Das war das mindeste Opfer, was man im Tempel bringen konnte, mit Schmauchspuren. Und insofern, und ich denke, es hat auch was von Frühling natürlich und von Fruchtbarkeitssymbolen an sich. Also auch da sind die Dinge ja, die ja anders eine andere Konnotation haben, aber doch auch vielleicht einen gemeinsamen Kern.
Wahrscheinlich, genau. Es ist eben ein Lebenssymbol, das eine, und insofern auch eine Opfergabe. Und dann habe ich hier noch den Zettel, das kannst auch nur du beantworten. Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten?
Also gibt es ja verschiedene Sachen, die das unterscheidet. Man isst nur Ungesäuertes, man sitzt linksseitig angelehnt, weil ja eigentlich man so auf so einem Chaiselong, auf so einem römischen gelegen hätte. Und das war das Zeichen für Freiheit. Also nur Freie konnten eigentlich Pesach wirklich feiern. Also man isst Maror, man besingt das Pesachopfer, also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die diese Nacht eben von anderen unterscheidet. Und deshalb sitzen die Familien ja auch immer noch zusammen und erwarten etwas ganz Besonderes.
Was macht diese Nacht anders? Ich finde, das ist eine so, so wunderbare urreligiöse Frage auch an andere Dinge, die wir ja miteinander begehen. Was unterscheidet das jetzt? Ist übrigens auch sozusagen mal so im Ursprung die entscheidende Frage gewesen, wenn es sozusagen um die Teilnahme von Menschen beim Abendmahl ging, dass man ihnen die Unterscheidungsfähigkeit zutraute, dieses Mahl von anderen Mahlen zu unterscheiden. Ja. Und dann bin ich wieder bei diesem wunderbaren Brauch der Pessachager da, dass diese Frage immer wieder gestellt wird. Und dass sie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, doch auch das jüngste Kind stellt, oder?
Der jüngste in der Tischrunde, das, also sagen wir mal, ich habe das schon in Altersheimen miterlebt. Da konnte der Jüngste, also ich durfte es nicht sein, weil ich derjenige war, der das Ganze geleitet hat. Man kann sich die Fragen nicht selber stellen. Ja. Und dann war der Jüngste vielleicht 70 oder so. Aber und war total stolz darauf, das nach so vielen Jahren wieder sagen zu können.
Super.
Und in einer Runde der Jüngste zu sein. Ja. Also, das ist natürlich relativ, wer der Jüngste ist. Und er muss aber wenigstens so schlau sein, dass er eben diese Fragen stellen kann. Also er darf sie nicht nur einfach auswendig gelernt haben, sondern er muss sie auch zu stellen in der Lage sein. Und da gibt es eben vier Kinder, die da auftauchen. Ein böses und ein schlaues und ich weiß wie. Und da ist auch die Frage, die mir hier gestellt wird, welches von diesen vier Kindern ich gewesen bin. Also ich war bestimmt nicht das Schlaue und ich war hoffentlich nicht das Böse. Ich war vielleicht das Naive.
Also für mich ist das jedenfalls immer, weil ich das jetzt eben benannt habe, einer der Gründe, weshalb ich so sehr dafür kämpfe, dass die Kinder am Abendmahl teilnehmen können. Weil ich es so wichtig finde, dass sie früh in diese Vollzüge hineingenommen sind. Und dass man doch da auch alles fragen kann. Und für mich ist da gerade diese Frage immer eine Urfrage. Das kann doch jedes Kind fragen, was unterscheidet das jetzt? Und dann lerne ich das Jahr für Jahr. Und jung sein ist da sehr relativ. Also für mich sind bei der Teilnahme an solchen Ritualen diese Fragen immer wieder neu. Ist ja auch immer eine neue Antwort. Auch das haben wir jetzt ja geschildert. Die fällt ja auch sehr verschieden aus. Ich bin mit meinen Fragenzetteln schon aufgebraucht, aber du hast...
Ich habe noch eine. Ja. Die hier ist, also haben Sie ein Geheimrezept für Matzah-Brei. Also Matzah-Brei ist sozusagen das, man macht aus Matzah und Eiern und Zucker und so macht man so Art Matze, nicht so Fladen, würde ich einfach mal sagen, die man mit Honig oder mit Zucker draufgestreut essen kann. Nein, ich bin ja auch also ein schlechter Koch, das muss ich dazu sagen. Also ich habe da kein Rezept, ich kann das nicht geben, aber im Internet findet man ganz viele. Und wenn ich das selber mache, gucke ich auch immer jedes Jahr neu. Ja. Also ich habe noch das Rezept von meiner Mutter, aber das ist handschriftlich und das kann ich nicht alles lesen. Also ja, schwierig.
Mase.
Was ist das?
Seudat Shlishit. Das ist... Shabbat-Nachmittag, sozusagen die dritte Mahlzeit, die man zu sich nimmt. Also man isst Freitagabend, man isst Samstagmittag nach dem Morgengebet und dann isst man eben nochmal am Shabbat eine dritte Mahlzeit, bevor die Haftalah, bevor die Unterscheidung kommt zwischen Shabbat und Werktag. Und da man ja nicht kochen darf am Shabbat, ist das dann zum Beispiel ein hartgekochtes Ei. Ja. Ist das dann zum Beispiel etwas, was man, sagen wir mal, eben den ganzen Tag über aufhalten kann, auch in großer Hitze? Also das sind Gemüse oder ähnliche Dinge, die man dann halt isst. Und das ist die kleine dritte Mahlzeit, die man zu sich nimmt, mit der man den Schabbat fast noch verlängert. Also es darf jetzt nicht drüber hinausgehen, aber ganz am Ende halt isst. Und dann kommt eben der Unterscheidungssegen zwischen Schabbat, also dem Heiligen und dem Profanen, nämlich den Tagen der Woche.
Maseh.
Was ist das?
Himmelfahrt. 10 Tage vor Pfingsten und wird erzählt am Ende des Lukas-Evangeliums und am Anfang der Apostelgeschichte. Das ist das sogenannte lukanische Doppelwerk. Also für beide nimmt jedenfalls die Tradition den gleichen Schreiber, nämlich Lukas, an und ist die Aufnahme Jesu in den Himmel. Also nach der Auferstehung ist er ja noch einige Zeit sozusagen auf der Erde bei den Seinen gewesen und dann Himmelfahrt aufgenommen worden in den Himmel. Das ist eine Geschichte, die man sich auch sehr anschaulich machen kann. Wenn man in Jerusalem auf dem Ölberg ist, dann gibt es da auch Menschen, die wollen einem gern die Fußabdrücke zeigen und vieles andere. Also es ist ja eine Geschichte, um die man ganz viele Legenden herum bilden kann. Es ist theologisch aber natürlich sehr bedeutsam, weil es einerseits sozusagen den Abschied von Jesus auf der Erde darstellt und andererseits die Vorstellung, dass Jesus nun zur Rechten Gottes im Himmel aufgenommen ist. Ich sage nochmal für alle, die es nicht sehen können, also hier ist ein Teller, auf dem stehen ganz viele dieser Zutaten, die Rabbiner Nachama jetzt erklärt hat. Dann ein Tuch, eine Decke, unter der die Matzen sind und hier stehen Schokoladen-Ostereier auch, also alles aufgebaut im Studio. Und ich bin mir gar nicht sicher, was wir jetzt sozusagen essen dürften. Also die Schokoladen-Ostereier ganz sicher. Wie ist das mit den anderen Dingen?
Ja, Matzah kann man das ganze Jahr über essen, mit Ausnahme der Zeit zwischen Purim und Pesach. Also 4 Wochen vor Pesach kann man Matzah nicht mehr essen, soll man Matzah nicht mehr essen, weil dann die neue kommen soll, die für das nächste Jahr. Und das ist, sagen wir mal, bei mir eine gute Tradition. Ich kaufe immer noch wesentlich mehr Matzah. Ich esse das lieber als Knäckebrot.
Ah, ja.
Und esse das, sagen wir mal, schon, also meistens zu Chanukka ist das dann aufgebraucht. Also ich komme nicht bis an Purim ran. Aber ich esse Matzah eigentlich sehr, sehr gerne, weil sie so wie Knäckebrot auch etwas ist, was man immer zu Hause haben kann, besonders als Junggeselle. Was man immer mit dem, was so gerade noch im Kühlschrank ist, zusammen halt essen kann.
Das heißt, wir dürften jetzt eine Matze nehmen, ja, und die miteinander brechen. Ja. Und das machen wir vor dem Mikrofon so, dass man das, glaube ich, auch, das kann man gut hören,
das
oder?
Das kann man vielleicht hören, ja. Wir können das machen. Man sagt das ja auch mit dem Segensspruch. Wir brechen das jetzt und dann sagen wir, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du das Brot aus der Erde herausbringst.
Amen. Ich sage Amen und herzlichen Dank für den Besuch.
Hashtag beziehungsweise
ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.
Gibt es eckige und runde. Mhm. Und bei mir zu Hause durfte es immer nur runde geben.
Ah ja?
Meine Mutter hat gesagt, damit beginnt das Jahr mit den 3 Wallfahrtsfesten, soll kein Ende und kein Anfang haben.
Mhm.
Das hatte also, das war, deshalb kaufe ich immer noch in Tradition an meine Mutter denkend runde Mazzotti.
Ja. Super. Es ist ja keine Aufnahme mehr, dann kann ich ja zugeben, dass bei uns immer eckige im Schrank stehen.
Ja.
Also wir haben immer Mazzotti auch zu Hause.
Und auch die gebräuchlicheren.
Ja, ne?
Ja, aber
ja, die haben dann nochmal so eine Perforationslinie dazwischen.
Meine Mutter hat immer darauf bestanden und ich habe irgendwann mal, also in den letzten Jahren, nicht drauf geachtet. Da lebte sie noch und ich sollte ihr das besorgen und dann brachte ich ihr eckige. Dann musste ich gleich wieder...
Oh, wieder los, Junge.
Dann wieder los, nein, du weißt doch.